Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, dann darf ich Sie wiederum begrüßen. Van Hook und Ruprecht sagt Hallo und schönen guten Tag. Das ist der Verlag, der das Buch herausgibt, Gutes Tier, böser Mensch. Jürgen Körner ist der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, die Psychologie der Mensch-Tier-Beziehung. Und Herr Körner ist Diplompsychologe, Psychoanalytiker, war Professor an der FU in Berlin, hat sich dort mit Sozialarbeit beschäftigt und hat mir im Vorgespräch gesagt, dass diese Beschäftigung mit der Mensch-Tier-Beziehung eigentlich so ein Nebenzweig ist. Er hat eher in dem Bereich gearbeitet, über den wir eben geredet haben, Kindeswohl, mit jugendlichen Delinquenten und Delinquentinnen gearbeitet. Aber hier geht es um was ganz anderes und ich habe eben so ein bisschen frech behauptet, Sie glauben, dass Sie wissen, was Ihr Hund denkt. Also erstmal klären wir Ihre Haustiersituation, Herr Körner. Wie sieht die aus?
Also die sieht so aus, können Sie mich verstehen?
Nee, ist noch nicht an, Moment. Ja, ist vielleicht aus, hat er. So, jetzt läuft's.
So, können Sie mich jetzt verstehen? Ja. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Also ich, meine Haustiersituation ist die, dass ich immer schon Hunde gehalten habe und auch Katzen und immer denke, dass ich weiß, was in einem Hund vor sich geht, aber es stimmt nicht. Wir haben keine Ahnung. Alle Hundebesitzer denken so wie ich, aber sie alle irren sich. Darauf komme ich vielleicht später nochmal. Ich habe mit dem Thema der Mensch-Tier-Beziehung mich schon seit langem beschäftigt, habe vor über 20 Jahren ein Buch darüber geschrieben, Bruder Hund, Schwester Katze hieß das Buch. Und da ging es darum, was haben Menschen eigentlich für Motive, die sie in ihren Beziehungen zu Tieren verwirklichen. Und ich muss sagen, es sind doch überwiegend sehr egoistische Motive. Wir lieben schon auch unseren Hund, weil er uns gehorcht und weil er so treu ist und weil er immer wieder zurückkehrt und weil er uns nichts übel nimmt. Man kann einen Hund, wenn man das wirklich will, an der Autobahn, Raststätte anbinden, wegfahren und wenn man am nächsten Tag wiederkommt, wird er einen Schwanz wedelnd begrüßen und wird einem keinen Vorwurf machen. Also das ist doch wunderbar, nicht? Oder stellen Sie sich einen Angestellten vor, der in seiner Firma von seiner Firmenleitung erniedrigt wird, von seinen Kollegen ausgelacht, von seinen Kunden gehänselt und er kommt des Abends nach Hause und der Hund begrüßt ihn wie einen Helden nach gewonnener Schlacht. Das ist doch großartig. Das sind schon egoistische Motive. Und ich habe in meinem neuen Buch mich damit sehr viel beschäftigt. Was sind eigentlich die Motive für Tierliebe? Und auch, wie die sich in den letzten 1000 Jahren geändert haben. Da gab es nämlich große Veränderungen. Ich habe auch aufgeräumt mit der etwas romantisierenden Idee, dass im Mittelalter Mensch und Tier in friedlicher Eintracht zusammenlebten. Das ist definitiv nicht so. Menschen waren nicht einfühlsam zu Tieren, sie waren übrigens auch nicht einfühlsam zu Menschen und auch nicht zu ihren Kindern. Das hat sich alles erst sehr in der Neuzeit geändert. Die Tierliebe, wie wir sie kennen, ist eigentlich eine Erfindung der deutschen Romantik, 18. bis 19. Jahrhundert. Vorher kann man davon wirklich nicht sprechen, ausgenommen vielleicht einige Adelige, die ein Papageien hielten und damit gut umgehen, aber im Alltag spielte das keine Rolle. Also, was gibt es für Motive für Tierliebe? Man kann einen christlichen Standpunkt einnehmen und kann sagen, Tiere sind Geschöpfe Gottes und wir lieben sie deshalb. Das finde ich sehr akzeptabel. Man muss aber natürlich diesen Standpunkt teilen. Das tun aber viele nicht. Man kann aus Nützlichkeitserwägungen Tiere gut behandeln, weil man sagt, naja, ein Schwein, das ich aufessen will, das muss ich einigermaßen gut behandeln, damit es wenigstens überlebt. Oder wenn ich Tiere züchte, dann muss ich darauf achten, dass sie tatsächlich auch sich fortpflanzen. Das sind Nützlichkeitserwägungen. Das sind nicht die schlechtesten Gründe, aber sie sind natürlich heute etwas verkommen. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Es gibt auch andere Gründe, die in den letzten Jahren, und das ist einer der Anliegen meines Buches, sehr in den Vordergrund gestellt wurden, nämlich die Begründung, wir sollen Tiere deswegen achten und lieben, weil sie im Grunde so sind wie Menschen. Dass sie sich nicht wirklich unterscheiden von Menschen. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen etwa über die Fähigkeiten von Menschenaffen. Die können denken, sie können moralisch urteilen, sie können Kulturen bilden, sie können pädagogisch wirksam sein und so weiter. Und daraus folgt dann für viele, wir müssen ihnen die gleichen Rechte zubilligen wie Menschen und wir müssen sie deswegen auch wie Menschen behandeln. Ich halte das für einen egozentrischen Standpunkt. Darin steckt ja die Idee, ich liebe Tiere dann, wenn sie so sind wie Menschen. Wenn sie so denken wie Menschen, wenn sie so klug sind wie Menschen, wenn sie so handeln wie Menschen, was aber definitiv nicht der Fall ist. Meine Vorstellung ist, dass wir von dem, was in Tieren vor sich geht, definitiv keine Ahnung haben. Wir haben keinen Schimmer. Wir sind in der Lage, uns ständig Fantasien zu machen. Was in unserem Hund vor sich geht, was in anderen Tieren vor sich geht. Wir können sie manipulieren, wir können mit ihnen vieles anstellen, weil wir im Gegensatz zu denen uns sehr gut vorstellen können, wie sie darauf reagieren, was wir tun. Aber was in ihnen vor sich geht, davon haben wir keine Ahnung. Und davon handelt der Hauptteil meines Buches. Und ich nehme an, dass wir darüber auch gleich noch sprechen werden.
Auch hier gilt natürlich das Angebot, wenn Sie sich einmischen wollen, bitte Handzeichen, dann komme ich zu Ihnen und wir schauen dann, wie wir das zusammenbinden. Für wen ist dieses Buch die größere Zumutung? Für Menschenfreunde oder für Tierfreunde?
Also eher für Tierfreunde.
Warum?
Ja, weil es gibt unter Tierfreunden eine große Zahl von sehr, sehr Engagierten, die auch gute Arbeit machen, die aber in meinen Augen sehr daran arbeiten, den Unterschied zwischen Menschen und Tieren zu verleugnen und gerne hätten, dass die Tiere wie Menschen behandelt werden, dass man ihnen auch dieselben Menschenrechte zuerkennt, aber damit in meinen Augen egozentrisch handeln, indem sie die Mensch-Tier-Differenz verkleinern. Meine Idee ist eher genau andersrum. Ich finde, man sollte Tiere deswegen lieben, nicht weil sie sind wie Menschen, sondern weil sie anders sind. Weil sie in einer eigenen Welt leben, vor der wir bewundernd stehen können, die wir großartig finden können, weil wir zu dieser Welt keinen Zutritt haben. Tiere sind für sich. Wir kommen auch in ihnen nicht vor. Sie kommen in uns vor, weil wir empathisch sein können und so weiter. Aber wir kommen in ihnen nicht vor. Wir sind ihnen auch egal, es sei denn, wir sind Teil des Rudels, im Falle des Hundes zum Beispiel. Und ich bringe in meinem Hauptteil des Buches viele Beispiele für großartige Sinnesleistungen von Zugvögeln, Wandertieren oder Bienen sind ein wunderbares Forschungsobjekt, die großartige Leistungen vollbringen, von denen wir keine Ahnung haben. Zum Beispiel können viele Wandertiere die Feldlinien des Erdmagnetismus lesen. Wir wissen gar nicht, wie man das macht. Wir haben keine Vorstellung, wie die das machen. Oder sie können den Sonnenstand berechnen und dabei auch die Uhrzeit berücksichtigen. Sie können, wie die Schildkröten, Karettschildkröten in der Südhalbkugel, ihren Geburtsort verlassen und nach 12 oder 15 Jahren dorthin zurückkehren. Kein Mensch weiß, wie die das machen. Und ich finde, dass wir uns nicht vorstellen dürfen, dass wir in diese Welt der Tiere einsteigen, sondern ich finde, wir sollten davor stehen und sagen, es ist großartig und ich bewundere sie und deswegen möchte ich sie auch schützen. Mein Lieblingsbeispiel sind Bienen, die es schon seit über 20 Millionen Jahren gibt. Das ist, wenn man das die Zeitspanne auf einen Tag umrechnet, dann ist es eine Zeitspanne, bei der die Menschen ungefähr 2 Sekunden vor 12 Uhr aufgetreten sind. Und so lange gibt es die Bienen schon. Und die hatten 20 Millionen Jahre Zeit, ein Instinktsystem zu entwickeln, das uns bis heute großenteils noch verschlossen ist. Wir haben immer noch keine Ahnung, wie sie das machen. Ein Beispiel, das jetzt jüngst erforscht wurde, und das ist großartig. Wenn Bienen eine neue Königin hervorbringen, auch das ist schon ein rätselhafter Vorgang, und dann die alte Königin, die merkt ungefähr 3-4 Tage, bevor die neue Königin schlüpft, dass sie schlüpfen wird. Wieso sie das merkt, ist auch noch nicht ganz klar. Jedenfalls verlässt sie mit einem Schwarm, ein Teil des Bienenschwarms, den Bienenstock und hängt sich 100 Meter weiter an einen Baum. Und jetzt muss dieser Bienenschwarm versuchen, eine neue Höhle zu finden. Und man hat in sehr aufwendigen Recherchen, Experimenten herausgefunden, wie sie das machen. Das geht so, dass 10, 15 Kundschafterinnen losgeschickt werden, die fliegen durch die Gegend und gucken sich an, wo gibt es Höhlen. Dann kommen sie zurück und melden dem Schwarm, der da immer noch an der Astgabel hängt, da gibt es eine Höhle, die so und so groß hat, die und die Öffnung ist so und so hoch und scheint geeignet. Und die andere meldet, da gibt es eine andere, da ist etwas größer oder ein bisschen kleiner und so weiter. Und der Bienenschwarm nimmt diese Informationen auf, die übrigens in diesem Schwänzeltanz mitgeteilt wird, den kennen Sie vielleicht. Der Bienenschwarm nimmt die Informationen auf, schickt neue Kundschafter los, die das überprüfen sollen. Dabei werden von den vielleicht 4 inspizierten Höhlen schon mal 1 oder 2 ausgeschlossen, die nicht so überzeugend dargestellt wurden. Also es werden die übrig bleibenden 2 oder 3 Höhlen besichtigt. Die Kundschafterinnen fliegen los, kommen zurück, erzählen wieder, was sie so erlebt haben, sodass vielleicht nur noch 2 übrig bleiben. Und es fliegen nochmal Kundschafterinnen los, die diese beiden besichtigen und zurückkommen und dem Bienenschwarm im Schwänzeltanz melden, was sie für eine Höhle gesehen haben. Und dann entscheidet sich der Bienenschwarm für die bisher am besten beurteilte Höhle und fliegt los. Mit 7, 8 Kundschafterinnen, die vorwegfliegen, weil natürlich der gesamte Schwarm gar nicht weiß, wohin soll. Aber die wissen es und dann geht der Bienenschwarm dahin, hat die neue Höhle und wenn es gut geht, wirklich eine Unterkunft gefunden. Das Ganze ist fantastisch. Und man muss sich überlegen, vielleicht zum Schluss noch zu diesem Thema, dass die einzelne Biene ist ja, könnte man sagen, strohdumm. Sie lebt 4 bis 6 Wochen nur und sie kann wirklich nur das eine mitteilen. Aber der Bienenschwarm als Ganzes ist aufgrund dieser Möglichkeiten der Beziehungen untereinander und der Informationsverarbeitung hochintelligent. Und das ist im Grunde das Gleiche, was in unserem zentralen Nervensystem passiert. Das einzelne Neuron ist wirklich strohdumm. Jede Nervenzelle kann eigentlich nur 2 Dinge anschalten, abschalten. Mehr kann sie nicht. Aber 3 Milliarden Nervenzellen zusammen bringen doch Leistungen zustande, auf die wir manchmal richtig stolz sein können. Obwohl 3 Milliarden Mal wirklich strohdumm agiert wird. Und so ähnlich funktioniert ein Bienenschwarm. Und ich finde das großartig.
Aber wenn Sie das so beschreiben, das ist ja eine wahnsinnige Leistung der Bienen, dann ist doch total klar, und ich merke jetzt bei mir auch gerade den Impuls zu sagen, boah, machen die das super. Und dann sind wir doch wieder in der Rolle, dass ich sage, boah, das Tier ist ganz schön gut, was es da hinkriegt. Ja. Und wir Menschen sind plump bis vielleicht auch böse. Und ich fange an, das so zu mystifizieren, was die Bienen machen. Ja. Und das ist ja das, was Sie andererseits in Ihrem Buch kritisieren, dass Sie sagen, wir schauen da viel zu, ja, wie soll man das sagen, viel zu rosafarben auf die Tierwelt.
Also nicht rosafarben, man darf sich keine Illusionen machen. Zum Beispiel Fragen von moralischem Urteil ist eine typisch menschliche Frage. Die Frage von Gut und Böse ist durch die Menschen in die Welt gekommen. Man darf Tieren nicht zumuten, in diesen Kategorien zu denken oder zu handeln. Das tun nur wir. Deswegen sind wir auch für die Tiere verantwortlich. Wenn ich so über die Bienen rede, und das war ja nur ein Beispiel, ich könnte auch noch mehr von anderen Tierarten erzählen, dann ist es eher ein Ausdruck der Bewunderung und auch das Gefühl von Fremdheit. Das ist eine Tierart, was in den Köpfen vor sich geht, kann ich mir nicht vorstellen. Eine Biene, um das vielleicht nochmal zu erläutern, eine Biene kann räumlich riechen. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Die machen das so, sie haben ja ihre Fühler, die ständig in Bewegung sind. Und alle Hundertstel oder Tausendstel Sekunde wird neu ein Signal aufgenommen und verarbeitet und zu einem räumlichen Bild von Gerüchen verarbeitet. Das heißt, die Biene hat vor sich etwa eine Blüte und hat ein räumliches Bild von den Gerüchen. Wie sie das macht, wissen wir nicht. Und was sie dabei erlebt, wissen wir schon überhaupt nicht. stehen davor und sind einfach nur begeistert. Und das finde ich doch ein Motiv für Tierliebe, einfach die Andersartigkeit, Unzugänglichkeit, das Für-sich-Sein zu bewundern und anzuschauen. Das würde ich eine altruistische Tierliebe nennen. Nicht, weil sie für uns da sind, sondern weil sie für sich sind. Und dass wir einmal akzeptieren, dass es in der Welt, in der wir alles bestimmen und die Dinge eigentlich eher ungünstiger verlaufen, was etwa die Natur angeht und so weiter, dass wir da einen Bereich vor uns haben, der uns eigentlich entzogen ist. Und daran eben nicht zu verzweifeln und auch darüber auch nicht enttäuscht zu sein, sondern eher zu bewundern.
Aber wie kann man das lernen? Oder kann man es überhaupt lernen, ist ja die Frage. Ich meine, Sie plädieren dafür, aber...
Ja, ich bin zwar ein unverbesserlicher Pädagoge, aber wie man das lernen kann, ich will mal eine Parallele ziehen. Warum lieben Menschen einander? Auch das ist zum großen Teil sehr egozentrisch. Also ich als Psychoanalytiker, das ist ja mein Gebiet, muss sagen, viele Menschen lieben den anderen, weil der andere sie liebt. Ich liebe an meiner Frau, dass sie mich liebt, hoffe ich jedenfalls. Oder wenn man sich kennenlernt, Verliebtheit. Was ist Verliebtheit? Ich liebe jemanden, weil er mich so sieht, wie ich mich auch gerne sehen würde. Nämlich als klugen, interessanten, gut aussehenden jungen Mann oder als eine hübsche, verführerische und überaus erfolgreiche junge Frau. Ich bin vielleicht nicht ganz so, aber mein neuer Freund sieht mich so. Und das ist großartig. Und ich glaube, dass Liebe diesen Hintergrund hat, dass wir am anderen lieben, dass er für uns da ist und für uns da ist und uns liebt. Ich glaube aber, es wäre eine ethische Forderung, zu versuchen, den anderen nicht nur deswegen zu lieben, wie er für mich da ist, sondern auch, wie er für sich ist. Das Andere am Anderen, man nennt das das Prinzip der Alterität. Also das Andere am Anderen zu lieben, das nicht sich darin erschöpft, dass er für mich eine Funktion hat, dass er mich liebt, sondern dass er für sich ist. Und ich finde, das ist eine sehr hohe ethische Norm, die man vielleicht pädagogisch unterstützen kann, die man vielleicht auch religiös untermauern kann. Liebe den anderen wie dich selbst. Wenn ich dazu kurz noch was sagen darf, das bedeutet ja erstens, wenn ich andere lieben will, muss ich erst mich selbst lieben können. Das ist interessant. Wie dich selbst heißt nicht vergiss dich und liebe den anderen, aber selber streich dich mal raus, sondern liebe dich selber. Und dann kannst du auch den anderen lieben. Und wenn ich mich selber liebe, das wäre jetzt der Anschluss an das eben Gesagte, dann brauche ich den anderen nicht unbedingt als den, der mich liebt. Ich bin nicht so darauf angewiesen. Insofern ist dieses Gebot, liebe den anderen wie dich selbst, auch zu verstehen als liebe den anderen als den anderen, der nicht für dich da ist, sondern für sich da ist. Und das ist im Grunde etwas Ähnliches wie meine Idee von der Tierliebe.
Genau, das wäre jetzt die Frage. Sie beschreiben ja eine sehr reife und ethische Form der Liebe hier und eine reife und ethische Form der Beziehung. Können wir das gewissermaßen an Tieren üben?
Ja, natürlich. Man kann es an Tieren üben. Ich glaube, das passiert auch. Ich finde, Kinder, die mit Tieren aufwachsen, die lernen natürlich zwar, dass Tiere gehorchen und dass sie für sie da sein dürfen, aber sie lernen auch, dass Tiere auch für sich sind. Dass sie eben nicht nur zu mir gehören. Ich habe zum Beispiel eine gewisse Erfahrung mit der Arbeit mit autistischen Kindern, die mit Pferden arbeiten. Autisten haben große Schwierigkeiten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Wirklich sehr schwer. Und die arbeiten mit Pferden, weil sie dort Vertrauen fassen. Und die müssen akzeptieren, dass man mit Pferden viel machen kann. Die sind sehr geduldig, aber sie machen nicht alles. Man muss auch schon beachten, dass Pferde Angst haben. Und dass sie einen Herdentrieb haben und dass sie nicht gern allein sind und so. Und dass dieses zu beachten, dass der andere doch auch eigene Interessen verfolgt, das ist pädagogisch außerordentlich sinnvoll. Und das lernen eben zum Beispiel autistische Kinder oder überhaupt Kinder, die in Familien mit Tieren aufwachsen.
Da gibt es eine Frage. Ich komme zu Ihnen und Sie sagen bitte kurz, wer Sie sind. Kein Co-Referat und am Schluss ein Fragezeichen oder irgendwas, wo wir darauf reagieren können.
Ganz kurz. Ich bin auch Psychologin.
Und ist nicht schlimm.
Ach, Gott sei Dank. Und ich habe die Frage, da Sie jetzt wissen, dass Tiere so in einer ganz anderen Welt leben als die Menschen und da Sie selbst Hunde haben, wie schlägt sich das in Ihrem Umgang oder in Ihrem Gefühl zu Ihren eigenen Haustieren nieder, im Unterschied zu jemandem, der jetzt so traditionell denken würde?
Das ist ja ungefähr die Frage, wie wenn man Erzieherinnen und Erzieher fragt, kriegen Sie das mit Ihren eigenen Kindern besser hin?
Ja, oder wie anders?
Also ich habe außerhalb von Berlin ein großes Grundstück, da leben Hühner. Und ich bin am Wochenende meistens dort und fahre auch heute Nachmittag wieder hin. Und Hühner zu betrachten ist schon eine gewisse Prüfung, weil Hühner sehr autonom sind, wenn man sie nur lässt. Ich bewundere an Hühnern, das ist schon so was, dass sie immer zu wissen scheinen, was sie als nächstes tun sollen. Die sitzen nicht da und überlegen, soll ich mich jetzt in die Sonne setzen, soll ich jetzt eher Gras zupfen oder irgendwas anderes machen, sondern die wissen das eigentlich immer. Die ziehen also aus einer Schar von 11, 12 Hühnern über ein großes Grundstück und dann gibt es irgendwie Rhythmen, dass sie erst Gras zupfen, dann legen sie sich in die Sonne, in ein Staubbad, dann erkunden sie neue Teile des Geländes und so weiter, dann ziehen sie mal ganz eng beieinander und mal verstreuen sie sich. Und das einfach als das Fremde, das mir nicht gleich zugänglich ist, zu lieben, das finde ich, kann man ein bisschen üben. Und ich finde das wunderbar. Ich gucke denen einfach gerne zu, wie sie so sind. Und versuche gar nicht, sie zu erziehen, dass sie bitteschön so sein sollen, wie ich an ihrer Stelle wäre.
Und das machen Sie aber anders als mit Ihrem Hund?
Ja, der Hund ist ja sehr bezogen. Sehr bezogen, wie Hunde ja meistens sind. Und das kann man ihm auch nicht abgewöhnen. Der sitzt eigentlich immer da und guckt, wann gehen wir jetzt endlich wieder spazieren? Oder willst du nicht wenigstens mich mal streicheln oder so? Ne? Aber das ist das, was ich über ihn denke. Ich glaube, dass ich nicht wirklich weiß, was in ihm vorgeht. Und oft bin ich auch überrascht, was er als nächstes so tut und was ihn jetzt so interessiert und was ihn nicht interessiert. Aber Hunde sind natürlich auch, muss man dazu sagen, sehr domestiziert. Sie sind wirklich durch viele hundert Jahre an Umgang mit Menschen gewöhnt und das merkt man auch. Das ist ja bei Bienen, das ist das Wunderbare, die würden sich wahrscheinlich auch jeder Zuchtveränderung entschieden widersetzen. Die haben 22 Millionen Jahre hinter sich an Instinktentwicklung, das kann man nicht einfach mal umschalten, obwohl man daran arbeitet natürlich, ne? Also zur Zucht kommen wir vielleicht noch. Das ist ein ziemlich düsteres Kapitel, dass wir nämlich doch sehr eingreifen in die Tierrassen, nicht nur in Haustierrassen, das ist ein dunkles Kapitel, aber auch natürlich in Nutztierrassen und die so verändern, dass am Ende vielleicht die Hühner auch gar nicht mehr scharren wollen, gar nicht mehr in Gruppen zusammenleben wollen und nicht mehr auf der Sitzstange leben wollen, sondern dass wir ihnen das alles durch genetische Manipulationen rausgekürzt haben. Und das ist, finde ich, eine düstere Perspektive. Vor der habe ich, ehrlich gesagt, am meisten Angst. Dass wir unsere Welt so verändern, mehr und mehr, dass sie immer mehr zu uns und, um genau zu sein, zu unseren wirtschaftlichen Interessen passt. Denn darum geht es. Darum geht es. Und ich finde, diese Perspektive ist wirklich düster.
Und da steckt ja auch was drin, wenn Sie sagen, wir üben an den Tieren, wie wir mit anderen Menschen umgehen.
Ja.
Was sich ja ganz gruselig fortsetzen lässt oder ließe.
Genau, genau.
Wir haben noch eine Wortmeldung hier.
Ja. Sie haben eben gesagt, dass Sie es für falsch erachten, Tiere wie Menschen zu behandeln. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Denn gewisse Rechte sollte man Tieren ja zugestehen, die aber dann für Tiere eben anders sind. Also eine Schildkröte braucht bezogen auf ihre Körpergröße viel mehr Platz, zum Beispiel als ein Mensch. Ja. Ja, könnte vielleicht genauer sagen, was Sie damit meinen, Tiere wie Menschen zu behandeln?
Also es gibt ja großartige Forschungsergebnisse, etwa über die kognitiven Leistungen von Primaten. Also der Psychologe Premack hat vor 30 Jahren etwa schon wunderbare Experimente angestellt, dass zum Beispiel Primaten lernten, einen Pfleger herbeizurufen, der einen Schlüssel hatte und eine verschlossene Kiste aufschloss, in der Bananen waren. So, das lernen die sehr schnell. Also den herbeizurufen, der schließt auf, gibt ihm die Banane. Und dann hat der Experimentator eine Variante eingeführt, nämlich einen Pfleger, der hatte die Anweisung, herbeizukommen, Kiste aufzuschließen, dann aber die Banane selber zu essen, zum Entsetzen der Schimpansen. Und es gab also dann 3 oder 4 Kisten und in einer war die Banane und die Schimpansen lernten, diesen bösen Pfleger von den guten Pflegern zu unterscheiden. Und immer wenn der kam, haben sie den auch herbeigeholt, ihm aber eine leere Kiste gezeigt. Der guckt da rein und die Schimpansen standen da so und sagten, tja, keine Banane drin sozusagen, denken wir uns. Ne? So, ne? Das sind großartige Fähigkeiten der Perspektivenübernahme. Das können viele Menschen nicht. Und außer ein paar hochtrainierten Primaten können das Tiere auch nicht. Darüber kann man sehr zanken. Zum Beispiel gibt es etwa den Fall des Hundes, der sieht, dass sein Herrchen auf seinem Lieblingssessel sitzt. Was macht er? Rennt zur Wohnungstür und bellt laut. Herrchen steht auf, geht zur Wohnungstür, Hund an ihm vorbei und setzt sich auf seinen Sessel. Das wirkt wie Perspektivenübernahme, ist es aber nicht. Es gibt das Prinzip, dass man wissenschaftliche Erklärungen, wenn man mehrere zur Verfügung hat, immer diejenige wählen soll, die wenigsten Voraussetzungen macht. Ein Sparsamkeitsprinzip. Und dann würde man in diesem Falle sagen, der Hund hat wahrscheinlich 3-4 Mal einfach gelernt. Immer wenn ich zur Tür renne, dann wird der Sessel frei. Und dieses Lernen am Erfolg hat er einfach angewendet. Perspektivenübernahme ist aber etwas anderes, geht darüber hinaus. So, und ich glaube, dass viele Vertreter von Tierrechten ihre Behauptung, man sollte Tieren dieselben Rechte zuerkennen, Persönlichkeitsrechte sogar, wie Menschen, sich auf solche Ergebnisse stützen. Und ich finde, das ist ein Problem, weil unterhalb von Primaten ist dann auch gleich schon Schluss. Also Halbaffen können das sicher nicht mehr, geschweige denn ein kleines Säugetier oder darunter ein Fisch. Fällt der dann plötzlich aus unserer Tierliebe heraus, weil er nicht so klug ist? Und ich finde, das ist problematisch. Man sollte nicht den Umgang mit Tieren daran knüpfen, was sie für kognitive Fähigkeiten haben. Oder was wir glauben, was sie für kognitive Fähigkeiten haben.
Ich glaube, es gibt Widerspruch.
Nein, Sie haben jetzt das Warum beantwortet, aber nicht das Wie. Ja. Was genau steht Ihrer Meinung nach Tieren zu? Wie geben wir ihnen das, was ein Tier auch braucht?
Ja, also das ist eine schwierige Frage. Also wie viel an Artgerechtigkeit, um das den Begriff mal hier einzuführen, oder der ist natürlich bekannt, billigen wir einem Tier zu? Wie artgerecht halten wir es? Und ich finde, das ist ein Thema, das leider noch, wie ich finde, viel zu wenig bearbeitet wurde, weil es auch kompliziert ist. Nicht, was heißt schon artgerecht? Mein Hund ist durch 5000 Jahre Züchtung so an Menschen gewöhnt, dass man das gar nicht mehr wegdenken kann. Oder all die Haustierrassen, denen es offenbar nichts mehr ausmacht, als Schwein in 2-3 Quadratmetern zu liegen, gegenüber einem Wildschwein. Also was heißt denn artgerecht? Aber ich finde, wenn man das ernst nimmt, und man denke dann an meine Hühner zum Beispiel, ist ein bisschen romantisch, aber die, wenn man die betrachtet, dann kriegt man eine gute Idee, was heißt für die artgerecht. Nämlich zu scharren, im Staub zu baden, Gruppen zu bilden und so weiter und so weiter. Man muss nur hingucken und muss sie nur machen lassen. Und das ist das, was eben heutzutage nicht passiert. Natürlich ist es nicht artgerecht, Tiere im Zirkus auftreten zu lassen. Das ist hoffentlich auch Schnee von gestern. Also ich gehe auch lange nicht mehr in den Zirkus, weil ich es nicht sehen möchte, dass ein Elefant sich auf einen Stuhl setzt. Das finde ich abartig. Zoos sind ein anderes interessantes Thema. Ich war oft mit meiner Frau in Botswana und wir sind dann mit dem Land Rover rumgefahren, so überall uns hingestellt. Und wenn man dort die Tiere beobachtet, die wirklich in freier Wildbahn sind, erstens wird man bescheiden. Man fühlt sich klein und denkt, ich bin eigentlich der Fremde hier auf der Welt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man sie bewundert, wie sie das so machen. Und das Dritte ist, dass man nicht mehr in den Zoo geht. Wenn man Elefantenherden in freier Wildbahn beobachtet hat, hat man keine Lust mehr, Elefanten im Zoo zu sehen. Ich will damit jetzt nicht generell was gegen Zoos sagen, aber ich finde, man muss darüber diskutieren, welche Tierarten man im Zoo hält. Und da gibt es Gott sei Dank heute schon auch Fortschritte, dass man doch in vielen Fällen sagt, also man darf sie, man muss, also es gibt Tiere, die kann man in Zoos nicht gut halten. Und dann soll man das auch nicht machen. Ne? Ich finde auf der anderen Seite in Berlin zum Beispiel diese riesen Theater um Panda-Bären völlig überzogen. Nicht, damit ganz viele Zuschauer kommen und so weiter, das halte ich. Man kann diskutieren, ob man Tiere im Zoo hält, um die Art zu sichern, die sonst sehr bedroht ist. Das halte ich für ein Motiv. Und man kann natürlich nicht von jedem verlangen, dass er nach Botswana in Urlaub fährt, um sich Elefanten anzugucken. Also vielleicht können dann Elefanten auch im Zoo sein. Aber darüber muss man diskutieren. Und vielleicht noch ein letzter Vorschlag. Es gibt einen schönen Satz. Jemand hat gesagt, der beste Weg, Vegetarier zu werden, ist ein Besuch im Schlachthof. Und wenn man da mal war und das gesehen hat, dann isst man kein Fleisch mehr. So kann man es sehen. Ne? Ich finde, man könnte zum Beispiel Folgendes machen. Es gibt ja heute immer sehr viel Bio-Waren, Bio-Fleisch. Selbst Aldi, die Discounter haben Bio-Sachen. Wobei die Bio-Eier, finde ich, dann nicht unbedingt so richtig Bio sind. Aber man könnte doch zum Beispiel an jede Fleischtheke, an jedes Kühlregal einen kleinen Barcode anbringen. Man hält sein Handy dahin und dann kriegt man einen 20-Sekunden-Film gezeigt, wie das Tier, dessen Fleisch hier in der Kühltruhe liegt, aufgewachsen ist, welche Wege der Transport ging, von wo kam es nach wo, wie es geschlachtet wurde. Und dann kann der Käufer entscheiden, will ich das essen oder nicht. Man nennt das in anderen Bereichen den Informed Consent. Das heißt, man kann einverstanden sein mit dem oder dem oder dem, aber man muss informiert sein. Und das wäre sozusagen meine Strategie. Man müsste möglichst viel informieren über etwa die Art der Aufzucht. Und so wäre zum Beispiel so eine Idee, man hat 20 Sekunden Film und kann sich angucken und dann kann man entscheiden.
Wir haben eine weitere Frage. Sie waren das, ne?
Also es ist keine Frage, sondern so eine Entdeckung. Also nach Ihren Ausführungen ist mir klar, warum ich keine Tierfilme mag. Eine richtige Abneigung dagegen habe, nämlich dass diese Tierfilme immer erklären, warum Tiere irgendwas machen. Und das finde ich, ja, das nimmt dieses Unerklärliche, von dem Sie auch sprachen, dass es so wichtig ist.
Ja, ich finde das völlig richtig. Sie werden dann immer ein bisschen zu uns rübergezogen. Ne, im Grunde versuchen wir mit unseren Konzepten in sie hineinzudenken. Man kann aber auch davor stehen und zum Beispiel einfach staunen. Eine Biene zum Beispiel, die hat gelernt, in der Richtung ist eine Honigquelle, in der Richtung ist eine. Und dann hat man einen Trick gemacht und hat die Honigquelle dort verschlossen. Jetzt die Frage, was macht die Biene? Man denkt, die fliegt zurück und fliegt zu anderen. Nein, sie fliegt von dort nach dort. Und das ist eine ganz große Leistung. Sie muss nämlich, wie wir sagen, eine Cognitive Map haben. Sie muss eine gedankliche Vorstellung haben von der Landschaft. Sie muss wissen, dass wenn ich da nichts finde, dann kann ich gleich nach da fliegen, zu der anderen Quelle. Das ist eine sehr hohe Leistung, die man bislang nicht für möglich gehalten hat. Aber wie sie das macht, wissen wir nicht. Macht ja auch nichts. Man kann ja davor stehen und sich einfach freuen.
Bescheidenheit ist das, was wir brauchen, und das ist auch das, was durchklingt, wenn man das Buch liest. Haben Sie eine weitere Frage, eine weitere Anmerkung? Ein paar Minuten haben wir noch, ich komme nochmal zu Ihnen rüber.
Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können. Mir ist gerade in den letzten Jahren oft aufgefallen, dass Tierarten erstmal gefährdet sind. Gut, das wissen wir alle, aber auch, dass regelrecht Angst geschürt wird vor einzelnen Arten, dass Tierarten verteufelt werden. Derzeit ist der Waschbär im Fokus, der Wolf, den es deutschlandweit noch kaum gibt. Dafür sind Lamas und Faultiere aber irgendwie ganz toll und Einhörner, die es am besten gar nicht gibt, die sind ganz toll. Was kann Otto Normal und Lieschen Müller tun, um dagegen anzukämpfen, um ein etwas neutraleres und um mehr Verständnis auch für Tierarten zu wecken, die ja vielleicht nicht in der Gunst des Publikums ganz oben stehen.
Sie haben jetzt interessanterweise was angesprochen. Sie haben nämlich auch Waschbären. Also indirekt jedenfalls, haben Sie mir erzählt.
Also ich, also Waschbären, wir haben ja eine Katze, habe ich schon erzählt, die lebt da draußen, hat natürlich einen...
Die Katze hatten Sie noch nicht erzählt.
Noch nicht, aber
wir hatten bisher nur den Hund und die Hühner.
Die lebt dort, und weil sie von unserem Voreigentümer des Grundstücks zurückgelassen wurde, sie wollte auch nicht mit. Katzen sind sehr ortsgebunden, die wollte nicht mit, die blieb dort, lebt dort im Haus und hat eine Katzenklappe, wo sie dann rein und raus kann, ins Warme oder raus. Und dann hat sie natürlich drinnen einen Futterautomaten, der immer Futter rausschmeißt und so weiter. Und uns war aufgefallen, dass das Futter immer alle war. Und wir wissen, die frisst eigentlich nicht viel. Wir wussten nicht, wieso dieses Futter aufgefressen war. Dann habe ich so eine Wildkamera hingehängt und sehe dann zwei Waschbären durch die Katzenklappe wandern. Das haben die nämlich gelernt. Haben das Futter aufgefressen, bis nichts mehr da war, und dann sind sie wieder rausgegangen. Die Katze saß oben und guckte zu. Der Hund hätte das nicht geduldet, aber die Katze dachte, naja, ist ja genug da oder irgend so was. Wer weiß, was sie dachte. Jedenfalls haben wir dann natürlich eine Katzenklappe, die elektronisch ist, und die Katze hat einen Chip, dass sie erkannt wird. Und die anderen Waschbären stehen wahrscheinlich draußen vor der Klappe. Nun aber das Problem, das Sie ansprechen, ist ja, dass Waschbären verbreiten sich im Augenblick außerordentlich stark. Weil sie sind äußerst klug, geschickt, können klettern, können schwimmen, sind sehr anpassungsfähig, haben praktisch keine Feinde hier bei uns. Und die Jäger sind natürlich immer die Ersten, die dann jammern, weil die natürlich auch an junges Wild gehen und so weiter. Was macht man da? Ich finde das schwierig. Ich habe eine Falle, in der ich zum Beispiel manchmal einen Marder fange. Aber was mache ich dann? Ich fahre mit der Falle 50 Kilometer weit raus, setze ihn da wieder aus, in der Hoffnung, dass er nicht zurückkommt. Wahrscheinlich ist er eher wieder da als ich. Und ich würde ihn, die Jäger sagen natürlich, sag Bescheid, den bringen wir um, klar. Ne? Und die sagen natürlich auch, bloß alle Waschbären, die sind so schädlich. Und die Wölfe. Es ist ja in Brandenburg, wo wir leben, und da gibt es viele Wölfe, es gibt mehrere Wolfsrudel. Und die Jäger wünschen sich immer, dass endlich mal ein Kind angefallen wird, damit sie endlich die Wölfe schießen dürfen. So ist das. Aber wie will man das entscheiden? Ich finde das extrem schwierig, da eine Entscheidung zu finden. Man kann eigentlich nur alle Beteiligten an einen Tisch holen und einen Kompromiss finden. Aber mit anderen Raubtieren, wir haben auch natürlich Füchse, Wir haben Marderhunde, Waschbären, die dann so überhand nehmen. Das ist wirklich schwierig. Wir haben zum Beispiel einen See, da wollte ich gerne Sumpfschildkröten ansiedeln. Die sind gefährdet, es gibt nur noch ganz wenige, und in Brandenburg leben sie eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt bei Leuten, die so vermitteln könnten, und die haben mich gefragt, haben Sie Waschbären bei sich? Ich sagte, ja, dann können Sie es vergessen. Weil Waschbären fangen die sofort weg. Wir haben auch ein kleines Häuschen für Enten und Gänse. Das ist im Wasser, 5 Meter vom Ufer entfernt. Jedes Jahr brüten dort Gänse, und jedes Jahr werden die Jungen sofort von den Raubtieren gefressen. Schwierig, sich da zu entscheiden. Wir würden natürlich gerne, dass die Gänse mal im 7., 8. Jahr irgendwann mal auch ihre Jungen hochkriegen. Ne? Aber es geht so nicht. Also ich finde, an der Stelle, die Jäger wissen immer sofort, was wir die zu machen haben, haben aber selten die wirklich guten Ideen, glaube ich. Ne? Aber da etwas zu regulieren, halte ich schon für richtig. Im Falle von anderen Raubtieren, Wölfen, ist, glaube ich, so eine gewisse Hysterie gerade. Nicht, dass Gott, dabei passiert in Wahrheit sehr wenig. Und Menschen sind noch nie angefallen worden. Aber ich habe selber schon welche gesehen, auch von Freunden dort, die wirklich auf 5 Meter Entfernung so einen Wolf gefilmt haben mit dem Handy, der auch schon keine Angst mehr hat. Das ist nicht ungefährlich, dass Wölfe keine Angst mehr haben. Aber solche Entscheidungen sind extrem schwierig.
Jetzt ist ja nicht jeder hier im Raum, Raum ist irgendwie falsch gesagt, aber jeder hier im Publikum emeritierter Professor und hat ein, weiß ich nicht, 30.000 Quadratmeter Grundstück in Brandenburg, sondern viele wohnen einfach zu Hause und stellen sich ganz konkret die Frage im Alltag, Ein Haustier, ja oder nein? Wenn ja, welches? Wenn ich Kinder habe, wenn ja, welches? Gibt es sowas Handfestes für den Alltag, was Sie mitgeben können, was man lernen kann aus diesem Buch, wo Sie sagen, das ist so ein Tipp, da kann man schon mal weiterfinden zu dem, wo ich hin will.
Na, ich sagte ja schon, dass Kinder, die mit Tieren aufwachsen, haben es eigentlich schon mal gut. Und das kann, ich habe als Kind einen Kanarienvogel gehabt und ich hatte Goldhamster, die sich dann sehr vermehrt haben und unter den Fußboden sich versteckt haben. Aber dann doch mit einem Tier umgehen zu lernen, auch die Pflichten zu übernehmen, auch die Interessen des Tieres lernen zu berücksichtigen, das ist wirklich eine außerordentlich gute erzieherische Aufgabe. Also ich habe auch Fische gehabt natürlich. Und natürlich muss man lernen, jeweils die Interessen der Tiere zu berücksichtigen. Und das ist wirklich wahr. Man muss sich auch zurückhalten. Ich kann einem Kanarienvogel vieles beibringen, aber manches macht er nicht, was ich gerne hätte. Und das zu lernen, heißt ja Respekt zu entwickeln für die Andersartigkeit des Tieres. Und insofern kann ich nur jeder Familie raten, sich für die Kinder Tiere anzuschaffen und natürlich die Kinder anzuhalten, dann für die Tiere auch zu sorgen. Das ist ja oft ein Problem. Aber da muss man dann auch konsequent sein.
Wobei die Stabheuschrecken meiner Kinder, den müssen wir nochmal drüber reden nachher. Na gut. Ja, herzlichen Dank, Jürgen Körner. Gutes Tier, böser Mensch heißt das Buch zur Psychologie der Mensch-Tier-Beziehung. Auch hier gilt, den Autor haben Sie kennengelernt. Das Buch kennen Sie vielleicht noch nicht. Es gibt es hinter dieser roten Wand. Da ist ein Verkaufsstand. Herr Körner schreibt Ihnen auch eine Widmung rein für Ihren Hund. Und ja, herzlichen Dank für diese Runde. Ihr Applaus. Hier geht's gleich weiter. Ich weiß gar nicht womit, aber das sagen die Kollegen dann gleich selber an. Ihnen herzlichen Dank, Van Hook und Ruprecht. Der Stand, wenn Sie nochmal vorbeikommen möchten, am Ende dieses Gangs auf der linken Seite, bevor Sie abbiegen. Also vorletzter Stand auf der linken Seite. Sie finden uns dort. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.